reden. Ja, Jesus, das ist so. Wir rechnen damit, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass es lebendig wird für uns und dass es unser Herz trifft. Es ist in der Lage, wie ein zweischneidiges Schwert unser Herz zu durchdringen. Und wir wollen dich bitten, dass dein Geist in unsere Herzen genau das bewirkt heute Morgen. Dass wir klar sehen können, wer du bist, wie du bist, wie du handelst. Ich möchte dich bitten, dass unser Herz aufgeht dafür, dass wir dich mehr kennenlernen wollen, mehr erfahren wollen. Wirk du an unseren Herzen. Segne du das, was geredet wird. Segne du auch das, was gehört wird. Amen. Ja, wie der Jussi schon angekündigt hat, wir setzen die Predigtserie fort aus dem Epheserbrief. Wir haben jetzt quasi eigentlich so wie die Halbzeit überschritten. 5 Predigten waren es schon über den Epheserbrief. Vor allem in den ersten 4, da ging es darum, wie Paulus vor allem Theologie entfaltet, klarstellt, worum es geht, was die Grundlage ist. Die Gnade, die ausgegossen ist, Gott, der das Volk oder auch die Menschen wieder neu gnädig aufnimmt als Geschenk. Und jetzt in Kapitel 4 von Max-Erik letzte Woche schon, und jetzt setzt sich das auch ein bisschen fort. Jetzt geht es so ein bisschen darum, was bedeutet das jetzt? So, das, was wir haben, was wir sind, wie verwirklicht sich das und wird sich das umsetzen in unserem Alltag, in unserem Leben? Ich möchte, bevor ich jetzt einsteige in Epheser 4, nochmal einen Text hernehmen, und zwar 3 Verse aus dem Epheser 2, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen ein inhaltliches Fundament zu geben, was wir heute in der Predigt anschauen werden. So ein inhaltlicher Ausgangspunkt, um nochmal deutlich zu werden, worum es eigentlich geht. Epheser 2, die Verse 8 bis 10, die sind hier schon eingeblendet. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr sie gerne natürlich auch selber aufschlagen. Ich möchte nach der neuen Genfer Übersetzung diese 3 Verse mal lesen. Als Grundlage. Noch einmal sagt Paulus, er hatte das schon mal erwähnt und nochmal erwähnt und nochmal erwähnt und jetzt noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, Grundlage ist die Gnade Gottes, das Geschenk. Und wenn ich jetzt hier so in die Menge schaue, einige von euch kenne ich, die größte Menge kenne ich, dann erfüllt mich das zunächst mal mit Freude und Dankbarkeit, weil ich weiß, wenn ich eure Gesichter sehe, die Geschichten, die ihr mir schon erzählt habt über euch und wie ihr auch die Gnade Gottes in eurem Leben wirksam erlebt habt, dann macht es mir Freude. Ihr habt es erlebt, aus Gnade durch Glauben gerettet zu sein. Viele von euch. Vorher waren wir durch die Sünde getrennt von Gott. Wir hatten keinen Zugang zu ihm. Es war abgebrochen. Und durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, durch die Rettung, die Jesus vollbracht hat, ist es jetzt anders. Und die Rettung, von der Paulus hier spricht, das ist die Rettung aus dem Zustand der Sünde. Also von diesem Zustand der ewigen Trennung. Darum geht es bei der Errettung, die Jesus bringt. Es ist schön, die Gnade Gottes in eurem Leben, in meinem Leben immer wieder wirksam zu sehen. Und das, was Paulus jetzt hier beschreibt, das ist nicht irgendwie weltfremd, sondern das ist tatsächlich ja in unserem Leben passiert. Wir können davon berichten, was es heißt, von Gottes Gnade erfasst zu sein. Wir können Zeugnis geben von dieser Hoffnung, die in uns steckt, trotz dem Chaos und dem Durcheinander in dieser Welt. wenn wir uns daran erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat und für jeden einzelnen Menschen parat hält, dann erfüllt uns das mit Freude. Und wenn du heute Morgen hier bist und das von dir noch gar nicht so behaupten kannst, dass dich die Gnade Gottes auf diese Art und Weise erfasst hat, dann möchte ich dich einladen, heute besonders gut auch zuzuhören und zu sehen, was es eigentlich bedeutet, mit Jesus in einer persönlichen Beziehung zu sein und ihm nachzufolgen. Wir als FEG Obwalden machen nicht irgendwie Werbung für eine Kirche oder einen Verein. Unser Anliegen, unser tiefstes Anliegen ist hauptsächlich, dass Menschen wie du und ich zur Erkenntnis von dieser biblischen Wahrheit kommen. Darum geht es auch in dieser Predigt. Es kann sein, dass Gott dir heute Morgen sein Geschenk der Gnade machen möchte. Epheser 2, Vers 10, da heißt, dass wir ein Werk von Gott sind, sagt Paulus dort. Ein Meisterstück, nicht irgendein billiges Produkt, sondern geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Werke, die Gott selbst vorbereitet hat, und zwar für dich heute, an dem Tag, für morgen, für deinen Alltag, für diese Woche, die kommt und darüber hinaus. Und jetzt kommt es darauf an. Also, die Gnade ist vollzogen, dieses einmalige Ablegen des alten Menschen hat stattgefunden. Wir haben dieses neue Gewand, von dem Josi gesprochen hat. Und jetzt geht es darum, auch damit unterwegs zu sein. Nicht stillstehen, nicht vor sich herträumen, sondern losgehen. Und genau an dem Punkt setzt jetzt heute Morgen unser Predigttext an. Ich möchte mal gern den ersten Vers lesen, Epheser 4, Vers 17, da startet unser Predigttext. Aus all diesen Gründen, da kommt es wieder, also das, was Paulus vorher gesagt hat, soll sich jetzt auswirken. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Paulus ruft uns jetzt hierzu, hört auf. Hört auf, so zu leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und ganz ehrlich, manchmal ist es doch genau so, wir haben Jesus Christus in unserem Leben kennengelernt, stehen mit ihm in einer persönlichen Beziehung und dann ist genau das der Fall. Wir kennen Jesus, aber wir leben, als hätten wir ihn nie gekannt oder vielleicht wieder vergessen. Bist du, seit du Christus nachfolgst, mit ihm unterwegs bist, immer im Willen Gottes unterwegs? Bist du immer treu, klar und entschieden? Handelst du immer so wie ein neuer Mensch oder merkst du, dass du total am Ziel vorbeischießt? Also mir geht's so und ich vermute auch dir. Willkommen im Club, der da heißt, das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Das ist ja kein Club, der irgendwie für geistlich Gescheiterte irgendwie sich so sammelt, sondern ich glaube, das ist der Club von Paulus. Das ist der Club, dem wohl alle Christen angehören. Römer 7, Vers 19 und 20. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, denn das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus stellt bei sich beides fest. Sein Gutes tun wollen und tatsächlich das Böse tun. Die Gesetzmäßigkeit der Sünde, die hängt noch an ihm und die kämpft gegen das Gesetz Gottes. Solange du und ich hier auf dieser Erde mit Jesus Christus unterwegs sind, werden wir genau in diesem Spannungsfeld leben. Es wird nicht zu Ende gehen. Und Paulus hilft uns jetzt hier in diesem Predigttext heute Morgen zu erkennen, was böse ist und was gut ist in unserem Leben. Er hält uns einen Spiegel vor Augen. Und für uns Menschen ist es sehr gut, in diesen Spiegel zu schauen. Und ich lade dich ein, das heute Morgen zu machen. Das ist eine Riesenchance für uns, diesen Spiegel heute zu betrachten. Also ich hoffe, ihr seid angeschnallt und parat, in diesen Spiegel zu schauen. Paulus nennt in den nächsten Versen 6 Kennzeichen. Und ich möchte jetzt den Predigttext weiterführen, Vers 17 bis 19, und dann ein paar kurze Sätze dazu sagen. Ihr habt ja auch auf dem Ausdruck von dem Predigt-Handout diese 6 Kennzeichen aufgelistet. Dort dürft ihr nachher gerne auch nachschlagen, falls einer eins nicht hat. Ich habe hier vorne noch. Gerne kurz abholen, wer möchte. Und ich bitte euch jetzt schon mal, wenn ich lese, vielleicht ein bisschen drauf zu achten, wo euer Herz anspringt und vielleicht feststellt, das könnte was mit mir zu tun haben. Vers 17 bis 19. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. 6 Kennzeichen dieses alten Menschen mit den alten Kleidern. Zunächst mal das erste in Vers 17, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Die Nichtigkeit des Sinnes. Unsere Denken, unsere Gedanken beschäftigen sich mit Belanglosen. Wie viel Zeit verbringen wir mit dem nächsten Clip, dem neuesten Trend, der nächsten neuen Kleinigkeit? Ich persönlich kenne das so, wenn abends eigentlich die Zeit ist, ins Bett zu gehen, nochmal das Smartphone und die neuesten News zu lesen, mit dem Gedanken, irgendwas verpasst zu haben am Tag. Und es wäre doch besser, das wegzulegen. Wo bleibt da die Zeit und Energie dann noch für unsere Ewigkeitsperspektive, die wir haben? Vers 18. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Der verfinsterte Verstand. Wir verlieren die Orientierung. Wir wissen nicht mehr, was wesentlich ist, was ist eigentlich richtig und was falsch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll, hört man oft sagen. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Weiter in Vers 18, und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Wörtlich heißt es dort, dem Leben Gottes entfremdet. Wie Paare, die vielleicht sagen, ja, wir haben uns halt auseinandergelebt. Auch in unserer Gottesbeziehung passiert es, dass gerade dann, wenn wir vielleicht nur noch Gott sozusagen am Sonntag im Gottesdienst besuchen, das war aber dann auch schon wahr mit dem Leben mit Gott. Vers 19. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Abgestumpftheit. Die Not von anderen lässt sie dich kalt. Deine eigene Schuld im Leben, bewegt sie dich noch? Oder denkst du, ist doch mein Leben, geht niemand anderen was an? Ist nur halb so schlimm? Das 5. Kennzeichen in Vers 19. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben. wenn Sünde in deinem Leben zur Gewohnheit wird. So möchte ich das mal umschreiben. Ja, vielleicht sogar zur Sucht. So nach dem Motto, je mehr, desto besser lässt du dich von Sünde beherrschen. Und schließlich das sechste Kennzeichen. Und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Unreinheit mit Gier, könnte man wörtlich übersetzen. Du willst immer mehr von dem, was dich eigentlich kaputt macht. Ein Klick auf der falschen Webseite und noch ein Klick und noch ein dritter Klick und so weiter. Und dann fragst du dich, wie bin ich hier eigentlich überhaupt gelandet? Und die Gier nach mehr ist lange nicht gestillt. Sechs Kennzeichen des alten Menschen. Vielleicht erst mal durchatmen. Warum passiert es? Warum passiert es auch uns Christen, wenn wir doch eigentlich den neuen Menschen anhaben? Mit der Gnade, wir gerettet sind. Zwei Gründe führt Paulus hier in Vers 18 an. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Wörtlich heißt es hier, wegen Unwissenheit und wegen Verstockung des Herzens. Die Unwissenheit. Wir wissen zu wenig über Gottes Liebe, seine Wahrheit, seinen Plan mit uns. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern vielmehr innerlich, tief persönlich. Wenn die Bibel von Erkenntnis Gottes spricht, dann meint sie vor allem Gott kennenzulernen, wie er ist. Das ist ein Beziehungsbegriff. Er möchte mit uns Beziehung haben und wir sollen wissen, wie er ist und wie er handelt und was er von uns möchte. Und dann die Verstockung des Herzens. Unser Herz wird hart. Gott spricht, aber wir hören nicht mehr hin. Wir sind vielleicht stolz, trotzig, nicht belehrbar. Das ist dieser schonungslose Spiegel, den Paulus uns heute Morgen hier vor Augen hält. Ich möchte dich einladen, wenn du jetzt so den Text gelesen hast, die Verse 17 bis 19, die Kennzeichen anschaust von einem alten Menschen oder vielleicht auch die Ursachen, die Unwissenheit oder dein Herz, das bereits verstockt ist, dass du dir einen kurzen Moment nimmst für die Selbstprüfung. Wo erkennst du so ein Muster vielleicht in deinem eigenen Leben? Und ihr habt Stifte und ihr habt diese kleinen Zettel und so ein kleines Männchen mit einem weißen T-Shirt drauf oder Pulli. Und ich lade euch ein, zwei Sachen vielleicht da auf diesen Pulli zu schreiben, die dich betreffen, Kennzeichen des alten Menschen. Oder du machst einfach nur einen Fleck drauf mit einem Bleistift. Du weißt ja dann schon, worum es geht. Nimm dir einen kurzen Moment und beschmier mal dieses Kleidungsstück. Nimm ein, zwei Dinge, die du dir auch behalten kannst und vor allem in der nächsten Woche besonders darauf achten möchtest, so dass du dich noch dran erinnern kannst. dürft den Zettel gerne nochmal für einen Moment zur Seite legen. Es geht jetzt nämlich weiter. Vers 20. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Ein Wendepunkt in Paulus seinem Schreiben. Es platzt förmlich aus Paulus heraus. Nein, so ist Jesus nicht. Ihr habt ihn anders kennengelernt. So wie dieser alte Mensch möchte er uns nicht lassen. Er möchte nicht, dass wir unsere Gedanken aufs Belanglose richten, umherirren, weil wir unseren Verstand vielleicht verfinstert haben. Jesus hat uns gerufen, er hat uns verändert, er hat uns gelehrt. Und dann heißt es ja, ihr habt ihn gehört, ihr seid in ihm gelehrt worden. Also wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann ist Veränderung kein frommer Wunsch, sondern deine Berufung. Leg den alten Menschen ab, zieh den neuen an. Jetzt geht es darum, in diesen Prozess von Jüngerschaft vorwärts zu gehen und diese Grenze vom Alten zum Neuen auch immer wieder zu überschreiten. Ich lade euch ein und lasse hier den Güsselsack rumgehen und dass ihr euren kleinen Zettel, den ihr beschmutzt habt, vielleicht zerreißt oder zerknüllt und hier reinschmeißt, weil ihr wollt den alten Menschen ausziehen. Gebt es durch. Das ist genau der Prozess, den Paulus jetzt hier beschreibt in den nächsten Versen 22 bis 24. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie bis dahin ihr gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen. Das ist im Prozess dieser eine Schritt, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken zu erneuern lassen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Drei Schritte: den alten Menschen ablegen, sich erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen. Das ist ja auch genau das, was wir in der Taufe symbolisch immer wieder zum Ausdruck bringen. Im Untertauchen, die alten Kleider, den alten Menschen ablegen, unter Wasser erneuert werden, also von der Sünde reingewaschen zu werden. Heute passiert durch das Wort Gottes die Reinwaschung unseres Herzens. Und aufzutauchen und diese neuen Kleider anzulegen. Es ist ein schon jetzt und noch nicht. Es passiert immer wieder neu, dieser Prozess, der vollzieht sich in der Nachfolge immer wieder. Und wir entscheiden uns dazu, bewusst Abstand zur alten Lebensweise zu nehmen, durch Gottes Wort erneuert zu werden, durch den Heiligen Geist täglich in unserer Gesinnung wieder auf Kurs gebracht zu werden. Und wir entscheiden uns auch aktiv, in unserer neuen Identität unterwegs zu sein. Für zu Hause habe ich euch auf dem Predigt-Handout auf der Rückseite einen Text von Henry Nouwen abgedruckt aus dem Buch Die innere Stimme der Liebe. Das ist nicht zum Jetzt-Lesen. Nehmt es gerne mit nach Hause und lasst euch davon inspirieren. Henry Nouwen war einer, der auch viel davon wahrscheinlich irgendwie verstanden hat. Zumindest spricht der Text mich sehr an. Sein Kampf vom Alten ins Neue und diese Grenze vom Alten zum Neuen auch immer wieder zu überschreiten. Also, wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne zu Hause nehmen und nochmal in Ruhe lesen. Christsein bedeutet Reifung. Die volle Mannesreife hieß es da im Text in der letzten Predigt. Das heißt, Belangloses verliert an Kraft, Wesentliches gewinnt an Bedeutung. Unser Denken wird klarer, der Verstand hält auf, unsere Beziehung zu Gott wird inniger und unser Herz wird weich. Wir leiden mit, wenn Gottes Anliegen in Dreck gezogen werden. Wir leiden auch mit, wenn andere zerbrechen. Und wir leiden auch an unserer eigenen Not, an unserer eigenen Schuld. Aber wir bleiben da nicht stehen. Das Beste dabei ist, Gott lässt uns da nicht alleine. Er hat uns seinen Geist gegeben, nicht damit wir irgendwie wieder neu versklavt sind von Angst und Versagen in der Christusnachfolge. Man könnte ja jetzt irgendwie nicht genügen. Da ist Gottes Wort auch klar an der Stelle, Römer 8, Vers 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, schreibt Paulus, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist doch heute Morgen die frohste aller frohen Botschaften, dass wir einen kennen und zwar persönlich und ihn Vater nennen dürfen. Aber Vater, dieser innige hebräische Ausruf. Du bist Gottes Kind. Diese Gnade hat dich erfasst. Und nicht, weil du irgendwie schon perfekt warst, sondern weil er wollte, dass du zu ihm gehörst. Aber jetzt, was sind denn die Kennzeichen des neuen Menschen? Dem wollen wir uns jetzt noch im zweiten Teil von der Predigt ein bisschen widmen und das anschauen. Da heißt es, Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf die Wahrheit gründen. Das sind mal... ist mal viel, so die Überschrift von dem Kennzeichen des neuen Menschen, dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also wahrhaftige Gerechtigkeit, wahrhaftige Heiligkeit. Nicht mehr unsere Gerechtigkeit, nicht mehr Selbstoptimierung, nicht mehr Selbstgefälligkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit, von ihm geschenkt. Nicht das, was wir schaffen können, sondern das, was uns von Jesus her geschenkt ist. Jesus selbst ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Und dann die Heiligkeit bedeutet ja nicht perfekt sein, sondern anders leben. Heilig sein bedeutet abgesondert sein, herausgerufen sein, in die Lage versetzt zu sein, mutig und frei die vorbereiteten Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat, liebevoll und voller Hingabe das Gute zu tun. Nicht aus einer Sklavenhaltung heraus, nicht aus Angst und Versagensängsten, sondern eben mutig und frei. Und jetzt wird Paulus in den Versen 25 bis 32, also den Rest unseres Predigttexts, das nochmal ein bisschen konkretisieren, was das bedeutet. Die wahrhaftige Gerechtigkeit und die wahrhaftige Heiligkeit. Er macht es hier so, wie wenn er auf jeden Fall nochmal sicher gehen möchte, dass wir richtig verstehen, was die guten Werke sind. Und ich denke, es ist auch gut, dass wir sie lesen. Nicht, dass wir irgendwie auf dem Schlauch stehen bleiben, vielleicht heute Morgen, was richtig und gut ist. Und zu diesem moralisch tugendhaften Lebenswandel aus den Versen 25 bis 32 könnte man wahrscheinlich eine eigene Predigt machen und man könnte wahrscheinlich zu jedem, dem was gleich aufgezählt wird, eine eigene Predigt machen. Aber ich glaube aber auch, dass die Verse wie ein bisschen für sich sprechen, wenn unser Herz bereit ist, das aufzunehmen, was für uns heute Morgen dran ist. Ich denke, der Heilige Geist tut dort die wesentliche Arbeit in unserem Herzen. Wir dürfen es zusammen lesen. Ich möchte es machen ab Vers 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr aber zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Und damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Und jetzt kommt noch unser Traufvers. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Je mehr ich verheiratet bin, je mehr, glaube ich, hat Gott schon einen guten Gedanken gehabt, Annalena und mir diesen Vers aufs Herz zu legen. Den neuen Menschen anziehen. Ich lade euch ein, dass wir nochmal jeder still für sich durch diesen Text geht. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch überlegt, wo willst du den neuen Menschen anziehen? Ganz konkret, sichtbar, spürbar für dich und vielleicht auch für den, mit dem du unterwegs bist nächste Woche. Und ich lade euch mal ein, dass ihr euch eine Sache vornimmt und die auch tatsächlich bearbeitet. Also nochmal ein paar Minuten Stille. Ihr könnt die auch vermerken auf der Predigt-Handout, da habe ich jetzt keine extra Zettel. Einfach, was wollt ihr umsetzen? Ich denke, wir kennen alle dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Aber Paulus zeigt uns hier mit dem Predigttext einen Weg raus aus dieser Sackgasse. Und Ich lade dich ein, dich immer wieder zu prüfen, auch anhand vielleicht von diesem Text. Erkenn dich im Spiegel des Wortes Gottes. Schau Epheser 4, Vers 17 bis 19 an, was das gottlose Leben beinhaltet. Gleich es ab mit deinem Lebensstil. Lass dich belehren vom vollen Evangelium. Komm immer wieder unter das Wort Gottes mit offenem Herzen. Vertrau auch dem Heiligen Geist, der dir bezeugt, dass du das Kind Gottes bist. Und dann geh los. Nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft von dem, der dich und mich gerettet hat. Noch einmal. Aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für dieses großartige Geschenk und Privileg, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Danke, dass dein Geist in uns diese Erkenntnis geschenkt hat und bewirkt hat, dass wir ja das auch bezeugen können. Danke für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Danke, dass die Barmherzigkeit, die du uns entgegenbringst, unser Herz jeden Tag neu auch berührt und bewegt. Herr Jesus, und du weißt auch, wo wir stehen, wo wir vielleicht das ein oder andere Muster dieses alten Menschen an uns und in uns immer wieder erkennen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du unserer Entscheidungskraft hilfst, durch deinen Geist wirklich diese Entscheidung zu treffen, davon abzulassen, uns mehr und mehr davon auch zu entfernen, den alten Menschen auszuziehen. Herr, wir möchten uns deinem Wort Gottes immer wieder ausliefern und uns reinigen lassen in unserem Herzen. Und in unserer Entscheidungskraft kannst du auch durch deinen Geist uns helfen, loszugehen. Aktiv in dieser neuen Identität, die du uns geschenkt hast, unterwegs zu sein. Herr, wir wollen all das, was uns bewegt hat in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, jetzt einfach auch dir nochmal besonders hinlegen. Du weißt, was auf diesen kleinen Zetteln stand oder drauf gemalt war. Du weißt, was wir uns für die neue Woche vornehmen. Hilf uns dabei. Und vor allem möchte ich dich bitten, dass all das, was wir tun, was wir denken, wie wir uns fühlen, letztlich dir zur Ehre dient. Allein dein Name soll groß gemacht werden. Dir allein gehört die Ehre. Amen.